Guten Morgen. Ich begrüße alle Menschen hier im Raum, die ins Maison de France gekommen sind heute Morgen, alle, die in der Videokonferenz zugeschaltet haben und alle, die auch per Livestream zuschauen. Und natürlich unsere drei Gäste. Mein Name ist Michelle Winkler, ich bin Referentin beim Grundrechtekomitee und Teil des Herausgeberinnenkreises des Grundrechte-Reports. Und wir werden heute den neuen Grundrechte-Report der Öffentlichkeit vorstellen. Seit 1997 wird er jährlich herausgegeben und beleuchtet in rund 40 Einzelbeiträgen Einschränkungen und Gefährdungen von Grund- und Menschenrechten in 2019. Der Grundrechte-Report ist eine Kooperation von 10 Herausgeberinnenorganisationen. Und zwar von der Humanistischen Union, vom Bundeskreis kritischer Juragruppen, von der Internationalen Liga für Menschenrechte, vom Komitee für Grundrechte und Demokratie, der Neuen Richtervereinigung Pro Asyl, des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen, des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und seit diesem Jahr mit neu dabei auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich stelle jetzt unsere Gäste vor. Traditionell haben wir jedes Jahr eine für Menschenrechte aktive Person, die wir einladen, um den Report vorzustellen. Es freut uns außerordentlich, dass das in diesem Jahr Igor Levit macht. Und er ist sehr bekannt als gefeierter Pianist, aber auch als politisch engagierter Bürger. Und wir sind froh, dass er es hierher geschafft hat, denn am Wochenende hat er einen 15-Stunden-Klaviermarathon gespielt. Herzlich willkommen. Zudem nutzen wir auch immer die Gelegenheit, ProtagonistInnen oder konkret Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Wir haben uns im diesjährigen Report für den Schwerpunkt Wohnen entschieden. Für dieses Thema ist Ingrid Hoffmann zu Gast, Mieterin bei Deutsche Wohnen und aktiv in der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Dritter Gast ist Ulla Hedemann, die als Kinderkrankenpflegerin auf einer Intensivstation arbeitet. Sie wird zum Thema Gesundheit und Pflege sprechen. Die Präsentationen werden etwa 40 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Im Anschluss haben JournalistInnen vor Ort und in der Videokonferenz die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Vortragenden werden ohne Maske sprechen, damit die Menschen an den Computern sie gut verstehen können. Eine persönliche Anmerkung noch zu den aktuellen Geschehnissen in den USA und dem Tod von George Floyd. Auch wir haben im Grundrechte-Report Beispiele aufgeführt und Fälle aufgeführt, in denen Menschen zu Tode gekommen sind, sei es durch die Polizei oder auch in psychischer Behandlung. Das Thema liegt uns sehr am Herzen und genau, wir wollen unser Mitgefühl allen Angehörigen und Freundinnen von George Floyd und allen weiteren rassistischen Opfern ausdrücken. Genau, wir freuen uns ganz besonders, heute Igor Levit als Präsentator gewonnen zu haben, denn er mischt sich ein und er setzt sich ein. Er nimmt die Rolle eines aktiven und kritischen Bürgers im besten Sinne ernst. Deshalb haben wir ihn gebeten, den Grundrechte-Report 2020 vorzustellen. Herr Levit, Sie haben das Wort.
Moment, Sekunde, ich krieg's hin. Auch das kriege ich hin.
Ich bleibe jetzt einfach mal hier mit einem. Achso. Okay, super. Guten Morgen. Ich bleibe jetzt hier mit einem Mikro am Ohr und mit zwei Mikros plus Brille plus Maske plus Mikrofon überfordert mich. Das kriege ich nicht hin. Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist mir eine Freude, es ist mir eine große Ehre, diesen Grundrechte-Report 2020 vorstellen zu dürfen. Ich sage gleich vorweg, ich habe weder die inhaltliche Expertise, das Wissen, die auch notwendige Tiefe in der Materie, um Kapitel für Kapitel vorzustellen. Was ich habe, ist so ein Gefühl für eine grundsätzliche Situation und auch schon eine gewisse Art Dringlichkeit für dieses Grundrechte-Thema. Und das ist meine Perspektive und die möchte ich gerne hier einmal formulieren. Ich fühle mich als Teil einer Gegenwart, in der die Frage der Grundrechte als Frage schon gefährdet ist. Corona, diese Epidemie wird von denjenigen genutzt, die Grundrechte in Frage oder die Frage der Grundrechte aufzuwerfen, die in ihrem eigentlichen täglichen Arbeiten Grundrechte, demokratische Grundrechte, die Zukunft dieser Demokratie jeden Tag mit Füßen treten. Wir müssen uns fragen, wem überlassen wir eigentlich das Feld und das Spielfeld, nach Grundrechten zu fragen. Ja, in den letzten Monaten wurden Grundrechte eingeschränkt. Und wie ich finde, zumeist transparent begründet aufgrund der Epidemie. Dass reflexhaft diejenigen, die seit Jahren Demokratie mit Füßen treten, jetzt schreien, wir sind für den demokratischen Staat, wir kämpfen für Grundrechte. Dass diese Leute jetzt hochkamen, war zu erwarten. Die Vehemenz, mit der diese Leute hochkamen, ist sogar für mich erstaunlich. Kurz und knapp gesagt, Neofaschisten haben keine Berechtigung und sollten keine gesellschaftliche Berechtigung erhalten, allen Ernstes uns etwas über Grundrechte zu erzählen. Ende. Es kann nicht sein. Ich lasse mir von diesen Leuten nicht sagen, ja, wir sind für die Demokratie und jetzt guck mal hier, die Regierung sperrt uns alle ein und hier kommt jetzt die Diktatur wieder hoch. Das ist gefährlich, das sollte man auch so benennen und man sollte diese Leute nicht hochjazzen. Ja? Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Das zu Beginn. Das ist eine sehr, sehr harte Zeit. Ich kann jetzt mal von mir ausgehen. Die Frage nach Grundrechten ist in meinem Leben extrem verbunden mit der Frage des Seins. Ich bin nun jemand, der von Freiheit, vom Reisen, von Begegnung, auch von körperlicher Begegnung, von Nähe, von Austausch, buchstäblich lebt. Buchstäblich. Von offenen Räumen, vom Zugang zu offenen Räumen, von der Existenz von offenen Räumen, buchstäblich lebt. Und diese offenen Räume sind, zumindest in der ersten Zeit des sogenannten Lockdowns, buchstäblich verschwunden. Sie waren nicht mehr zugänglich. Austausch mit Menschen war nicht möglich. Cafés nicht nur als Ort des Kaffeetrinkens, sondern als Ort des Austausches gab es nicht mehr. Konzerte gab es nicht mehr. Begegnung gab es nicht mehr. Und das zu erleben und das zu fühlen, ist extrem schwer. Und ja, auch zum Teil zerreißend. Wir alle befolgen Regeln. Ich befolge Regeln. Und trotzdem habe ich ein starkes emotionales Bedürfnis, vom Leid und von der Schwierigkeit dieser Situation auch zu erzählen. Und mit Menschen zu sprechen. Und ich habe die erschreckende Erfahrung gemacht, die mich wirklich, wirklich sehr verletzt hat auch, dass nicht mal das Sprechen über Leid möglich war. Keine Corona-Epidemie darf dazu führen, dass Menschen zu Public Shaming aufrufen. keine Corona-Epidemie darf dazu führen, dass Menschen durch die Straßen laufen, mit ihren Handys Leute abfotografieren, die gerade auf einer Wiese sitzen und ihre Gesichter ins Netz stellen. Es kann keine Rechtfertigung dafür sein. Man kann Menschen kritisieren, man muss sie kritisieren, wenn sie verantwortungslos mit dieser Epidemie umgehen. Ihre Gesichter ins Netz stellen, ungefragt, darf nicht sein. Public Shaming ist keine Lösung. Darf keine Lösung sein. Und wer dazu aufruft, begründet mit Corona-Epidemie, macht hier Tür und Tor auf für etwas, was oder lässt einen Geist aus der Flasche, den wir in diese Flasche nicht mehr reinkriegen. Ich halte das für gefährlich. Ich halte es eine Zeit lang zu Beginn dieser Corona-Epidemie habe ich mir gedacht, naja, wenn jetzt zum Beispiel dann irgendwann mal Räume wieder öffnen, nicht unbedingt Konzerte wieder möglich sind, das ist wieder ein anderes Thema, aber zumindest Räume wieder öffnen, Cafés, Begegnungsorte, dann wird es ja leichter. Auf eine Art muss ich sagen, seitdem diese Räume offen sind, wurde es für mich fast schwerer. Zu sehen, dass für einige Menschen diese Corona-Epidemie nichts anderes ist als eine nervige Unterbrechung ihres Jet-Set-Lebens, ist beinahe unerträglich. Beinahe unerträglich. Der Begriff des Nichtpolitischen bekommt hier für mich eine echt neue Bedeutung. Absolutes Nichtsehen von den Schicksalen anderer. Absolutes Nichtsehen. Wie gesagt, das gilt für nicht für viele, aber doch für einige. Gesehen werden ist essentiell. Wir müssen wieder in die Lage kommen und wir müssen vielleicht auch neu lernen, Menschen zu sehen mit ihren Schicksalen, sie zu hören, Menschen zuzuhören. Das ist essentiell, sonst können wir einpacken. Ich meine, ich bin auch nicht frei von der Gefahr, manchmal irgendwie auf 280 Zeichen bei Twitter einfach mal zu leicht einen auszuteilen, ja? Das sind wir, glaube ich, alle. So sind diese Plattformen. Aber nicht gesehen werden ist wahrscheinlich, ist irgendwie mit das Allerschlimmste emotional, was passieren kann. Und dieser Report beschäftigt sich mit der Frage des Wohnens. Ich habe eingangs ja über Räume gesprochen, die verschwunden sind. Wir wissen alle nicht, zumindest wir wissen nicht, wann, wenn wir denn wieder dürfen, wer überhaupt noch da ist. Begegnungsorte wie zum Beispiel Theater, Kinos, die werden nicht überleben können, wenn sie komplett dem freien Markt zum Fraß vorgeworfen werden. Sie werden es nicht schaffen. Wenn ihnen nicht geholfen wird, wenn sie nicht unterstützt werden, sie werden es nicht schaffen. Und dass wir als Gesellschaft meiner Meinung nach alles dafür tun müssen, um Begegnungsorte am Leben zu halten, ist meiner Meinung nach essentiell. Für uns, für das Miteinander. Absolut essentiell. Ich möchte auf einen anderen Punkt noch kommen, der mir sehr unter den Nägeln brennt und juckt. Es wird häufig die Frage gestellt, naja, wer ist jetzt schuld an dieser aufgeheizten Stimmung? Wer ist schuld an der Situation, in der wir gerade sind? Nehmen wir das Beispiel Amerika. Ja, um Cornel West zu zitieren, der vor zwei Tagen gesagt hat, ja, there is a neo-fascist thug in the White House. Period. Und gleichzeitig gibt es aber die andere Wahrheit, wo Cornel West sagte, we have a system which cannot reform itself. Zwischen den Zeilen sagt dieser große, große, große Mann, burn it down. Vielleicht ist das jetzt der Moment, der gekommen ist. Mit aller Dramatik. Mir fehlen buchstäblich die Worte, wenn ich Bilder aus den USA sehe. Dieses Land, das ich sehr, sehr liebe, in dem ich sehr verbunden bin. Wir sind hier, glaube ich, wirklich unendlich viele Meilen entfernt von der Situation burn it down. Aber es fängt im sehr Kleinen an. Nein, ein neofaschist Thug, der seit 3 Jahren im Weißen Haus ist, er trägt die Schuld und die Verantwortung an der Eskalation. Aber ein Rassismusproblem, das mit der Sklaverei begann, das im Grunde 400 Jahre alt ist, ist ein viel größeres Problem als dieser eine, seit 3 Jahren dieses Weiße Haus okkupierende Präsident. Wir dürfen Fragen, Perspektiven nicht vergessen. Die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ausgrenzung, räumliche Ausgrenzung ist auch ein Schritt in eine Situation, die irgendwann mal zur Explosion führen kann. In diesem Grundrechte-Report geht es sehr häufig darum, dass Menschen aus wirtschaftlichen Gründen rausgedrängt werden aus Städten, an den Rand. Wir sehen jetzt zum Beispiel in der Corona-Epidemie, zu was das führen kann. Sehr, sehr häufig sind in solchen Gebäudekomplexen mit irrsinnig vielen Wohnungen auf sehr, sehr engem Raum, plötzlich gibt es da immense Schwierigkeiten mit der Corona-Epidemie. Irrsinnig hohe Fallzahlen. Corona ist auch eine Gerechtigkeitskrise. Ist extrem eine Gerechtigkeitskrise. Zu was es führt, wenn man Menschen Raum nimmt, sieht man auch zu Zeiten von Corona. Man nimmt ihnen Raum, man nimmt ihnen Luft, man nimmt ihnen Vertrauen, man sperrt sie ein, man drängt sie raus, man entmündigt sie und ja, auf eine Art, man entmenschlicht sie. Und irgendwann geht diese Bombe hoch. Sie geht irgendwann hoch. Und während den Anfängen, dass diese Bombe bei uns nicht hochgeht, das fängt schon mit Sprache an, das fängt extrem mit Sprache an. Aber auch mit politischen Handlungen. Wenn Menschen aus politischen Gründen emotional auf die Straße gehen für den Erhalt von Räumen, sie werden dazu viel profunder erzählen können als ich, dann ist das der Aufruf zur Debatte, das ist der Aufruf zu politischen Handeln. Wenn ihnen entgegnet wird, wenn der Aufruf zur Debatte beantwortet mit wird, ihr seid ja nur DDR, dann verschrumpfen wir Debatte, wir verschrumpfen Politik, wir verschrumpfen Leid, wir verschrumpfen Not und wir tun etwas zutiefst Gefährliches. Politik, politische Debatte ist nicht gleich Emoji der Venezuela-Flagge. Das ist im ersten Moment witzig, im zweiten Moment langweilig, im dritten gefährlich. Ich wiederhole es noch einmal. Man nimmt Menschen Räume, Luft, Freiheit und das Gefühl zu sein. Und dann geht eine Bombe hoch irgendwann mal, gesellschaftlich. Ich will gar nicht zu viel weiterreden, weil mir dann irgendwann mal die Stimme anfangen wird zu zittern vor Aufregung und vor Wut. Aber lassen Sie mich zum Abschluss eines sagen. Als die Finanzkrise ausbrach und einige Zeit später zur Euro-Krise wurde, saßen sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, standen, traten auf, schrieben Texte und warnten vor Radikalisierung der Sprache. Es war notwendig und es ist immer noch notwendig, Regierungen für ihr Handeln zu kritisieren. Innerhalb Europas war und ist das notwendig. Es war notwendig zu sagen, was habt ihr eigentlich finanzpolitisch die letzten Jahre gemacht? Aber niemand hat eine Debatte gebraucht nach dem Motto, die faulen Griechen gegen uns. Ressentiments wurden gesät, Jahre bevor Nazis und Faschisten im deutschen Parlament saßen. So zu tun, als trage diese Sprache keine Verantwortung dafür, dass diese Typen jetzt im Parlament sitzen, ist Gaga, pardon my language. Und ist verantwortungslos. Diese Sprache hat keiner gebraucht, außer Leuten, die unbedingt wahnsinnig viel von ihren Zeitungen verkaufen wollten und irgendwelche Klicks haben wollten. Und da ging mediale sprachliche Entgrenzung Hand in Hand mit politischer sprachlicher Entgrenzung. Ich lasse es nicht zu, in meinem kleinen Kreis, in dem ich wirken kann, dass Leute sagen, ja, dieser eine Satz, der da gesagt wurde, Augen verdrehen, mein Gott, nein, kein Satz ist zu klein. Sprache macht Klima, Sprache macht Politik. Es gab keine Notwendigkeit, Migration zur Mutter aller Probleme zu erklären. Niemand hat darum gebeten, es gab keine Notwendigkeit. Man kann politische Debatte anders führen, aber diese Tür war nun auf. Und in Verantwortung gehen für seine Sprache ist notwendig, um zu verstehen, wieso wir in dieser Situation sind, in der wir heute sind. Wir haben davor gewarnt, jahrelang. Und Sprache wurde trotzdem. An Sprache wurde trotzdem gezündelt. Und bis heute wird an Sprache gezündelt. Wir werden Demokratiefeinde, Neofaschisten, Nazis, nennt sie wie ihr wollt. Wir werden ihnen nicht beikommen, wenn wir nicht erstens Sprache verändern und zweitens unsere eigene Verantwortung für die jetzige Situation einfach mal betrachten und analysieren. Wir werden ihnen nicht beikommen. Die werden auf ihrem Spielfeld weiterspielen. Wir sollten unser eigenes Spielfeld, wir sollten unserem eigenen Sandkasten spielen und nicht in derer. Das ist mir extrem, extrem wichtig. Und wie gesagt, ich habe einen subjektiven, auch emotionalen, politischen, persönlichen Blick auf die Zeit, in der ich lebe. Und wenn ich diesen Grundrechte-Report in der Hand halte, ich habe einige Kapitel gelesen, ziemlich viele mittlerweile, dann ist mein erster Grundgedanke, ich möchte eigentlich gerne einfach nur zuhören und lernen und verstehen von Menschen, die in diesen Themen mehr wissen als ich. Und das tue ich jetzt hiermit und danke von Herzen, dabei sein zu dürfen und lernen zu können.
Vielen Dank für diese sehr eindrücklichen und emotionalen Worte. Wir machen jetzt weiter mit unserem zweiten Gast, mit Ingrid Hoffmann. Ich hatte ja schon gesagt, in diesem Grundrechte-Report hatten wir das Thema Wohnen als Schwerpunkt gesetzt. das ja gerade in Berlin ein sehr aktuelles und sehr drängendes Thema ist. Wir haben 3 Artikel zu dem Thema im Grundrechte-Report und wir haben Ingrid Hoffmann eingeladen, weil sie Mieterin ist in Berlin, konkret bei der Deutsche Wohnen. Und Frau Hoffmann, ich freue mich auf Ihren Beitrag. Sie haben das Wort.
Guten Tag. Ganz herzlichen Dank dafür, dass unser Thema. Guten Tag. Ganz herzlichen Dank dafür, dass unser Thema heute in diesem Grundrechte-Report mit aufgenommen und vorgestellt wird. Ich möchte nichts zu dem sagen, was mein Vorredner sehr erschöpfend und umfassend zur aktuellen Situation über Corona gesagt hat, sondern lediglich einen Gedanken aufgreifen. Er bezog sich auf den Vorwurf, der uns gemacht wird, wir seien DDR. Ja, ehrlich gesagt, ich fühle mich davon gar nicht. Das beleidigt mich nicht, denn immerhin hatte in der DDR das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Wohnen Verfassungsrang. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass dieses Stück wir wieder zurückgewinnen könnten. Warum engagiere ich mich in dieser Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Das ist eigentlich eine ganz persönliche Geschichte. Ich bin nämlich 2017 mit einer ziemlich horrenden Mietsteigerung konfrontiert gewesen, einfach so auf Grundlage des Mietenspiegels, den man genau genommen eigentlich als Mietensteigerungsspiegel bezeichnen müsste, so wie er bisher konzipiert war. Und daraufhin habe ich 2 Sachen gemacht, mir nämlich, obwohl seit 2015 Rentnerin, einen Minijob für 450 Euro zu suchen und zweitens mal zu schauen, wo ich mich irgendwie engagieren kann für meine Rechte als Mieterin. Und da bin ich dann auf diese Kampagne gestoßen. Was ist die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Also es sind ungefähr 100 aktive Leute, mehrere hundert noch im Umfeld. Und selbst jetzt in diesen schwierigen Zeiten haben wir alle 14 Tage unser Plenum durchgeführt, an dem häufig mehr als 40 Leute teilgenommen haben. Stellt sich die Frage, warum überhaupt vergesellschaften? Die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin berechnen ihren Wert auf der Grundlage der Mieteinnahmen der nächsten 15 Jahre. Die Aktiengesellschaften wie Deutsche Wohnen und andere verfahren nach dem amerikanischen Fair-Value-System. Das heißt, die können ihren Wert selber frei festlegen. Solange der nicht auf dem Markt zu realisieren ist, spielt das auch überhaupt keine Rolle. Und in den ganzen Jahren von 2014 bis 2017, wir haben uns mal den Geschäftsbericht der Deutsche Wohnen angeschaut, hat dieses Unternehmen mehr Dividende an die Aktionäre ausgezahlt, als sie Gewinn gemacht haben. Also sie haben jedes Jahr mehr Schulden aufnehmen müssen. Aber da sie gleichzeitig ihren Wert immer höher angelegt haben, ist die Schuldenquote irgendwie vertretbar gewesen. Wenn man jetzt nach der Berechnungsmethode, wie das bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen gemacht wird, die Deutsche Wohnen untersuchen würde, dann würde dem Wert, den sie für sich selber angehen, eine Miete von 12 Euro pro Quadratmeter entsprechen. Das ist ein Aufwertungsdruck, der direkt aus der Art und Weise sich ergibt, wie sich die Deutsche Wohnen gegenüber dem Aktienmarkt präsentiert. Und wenn wir dann so eine Aussage hören und lesen, wir sind langfristig orientiert, dann ist das in Wahrheit eine Drohung für uns Mieterinnen und Mieter. In die Bewertung der Immobilien gegenüber den Aktionären sind nämlich bereits massive Mietsteigerungen eingepreist. Und deswegen ist das so gefährlich für uns. Die Deutsche Wohnen ist auf regelmäßige Umschuldung angewiesen. Und das ist der wesentliche Haken an dem Geschäftsmodell. Wenn die Geldgeberinnen Zweifel an dem Geschäftsmodell bekommen, hat die Deutsche Wohnen schnell ein Liquiditätsproblem. Im Moment kann sie das noch einfach lösen, indem sie Immobilien abstößt. Wie Wie sind wir auf die Idee gekommen, das für ein Volksbegehren durchzuführen? Jemand hat sich mal mit dem Grundgesetz befasst und ist auf einen Artikel gestoßen, der im Grunde genommen total in Vergessenheit geraten war und der sich nur erklärt durch das Kräfteverhältnis kurz nach dem Krieg. Ich weiß nicht, ob ich den Artikel 15 mal kurz vorlesen soll oder ist er allen bekannt? Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Ja, dann haben sich ein paar Leute gesagt, dann lasst uns das doch mal versuchen. Nach dem Berliner Gesetz über die Volksbegehren und Volksentscheide muss man in 6 Monaten 20.000 Unterschriften von Wahlberechtigten sammeln. Wir haben in 2 Monaten 77.100 Unterschriften gesammelt, von denen knapp 60.000, also etwas über 58.000 gültig waren. Das heißt, in einem Drittel der Zeit 3-mal so viele wie nötig. Die nächste Phase ist die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit. Dazu kann man sagen, dass bereits im Januar 2019, also lange vor Beginn der Unterschriftensammlung im April, ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vorgelegen hat, das besagt, Artikel 15 sagt das, er ist nie angewandt worden, aber so rein rechtlich ist im Grunde genommen nicht von der Hand zu weisen. Wir haben dann am 4. Juli 2019, nachdem am 14. Juni die Unterschriften übergeben wurden, die Bestätigung erhalten vom Innensenat, dass über 58.000 Unterschriften gültig sind. Und nun seit diesem Tag, also seit 333 Tagen, prüft der Innensenator, ob das Volksbegehren rechtlich zulässig ist. Wir sprechen von einem Geiseldrama und fühlen uns in Geiselhaft genommen durch den Herrn Geisel. Das ist übrigens nicht nur ein Problem unseres Volksbegehrens, sondern das betrifft genauso gut das Volksbegehren gesunde Krankenhäuser. Und das ist wirklich ein sehr großes Problem, dass die direkte Demokratie in Berlin hier durch die Verwaltung einfach hingehalten wird. Im Moment gibt es einen Vorschlag, dieses Gesetz über die Volksgesetzgebung zu novellieren in Berlin. Das ist eine Vereinbarung gewesen der Koalitionsparteien, es noch in dieser Legislaturperiode zu tun. Der Vorschlag der Grünen enthält eine Frist für diese Prüfung der Rechtmäßigkeit durch die Innenverwaltung von 5 Monaten. Ja, es ist besser als die 11 Monate, die wir jetzt schon zubringen und noch nicht wissen, wie lange es noch dauern wird. Aber dazu kann man vielleicht mal nach Bayern schauen, obwohl wir Berliner das nicht so gerne machen. Dort ist die Frist für die Prüfung der Rechtmäßigkeit durch die Innenverwaltung mit 6 Wochen festgelegt. Und außerdem eine Frist für die Dauer des Gerichtsverfahrens von 3 Monaten. Das heißt also, wenn man in Bayern von der Innenverwaltung einen negativen Bescheid bekommt, hat man nach circa 4,5 Monaten Klarheit, ob man in die nächste Stufe gehen kann. Wenn ich den Entwurf hier in Berlin richtig verstehe, soll man in Berlin zukünftig nach 5 Monaten Klarheit haben, ob man vor Gericht gezerrt wird. Und wie lange das dann dauert, ist unklar. In Hamburg gibt es für die verschiedenen Verfahrensstadien jeweils 1 Monat Zeit, das Landesverfassungsgericht anzurufen. Und man könnte sich ja auch die Frage stellen, was soll eine Ministerialverwaltung 5 Monate lang prüfen? Und außerdem ist die Volksgesetzgebung zu einem gewissen Grad Opposition. Daher ist es ratsam, diese Prüfung nicht von einer Stelle, die den Weisungen der Landesregierung unterworfen ist, in die Hand zu geben. Eine Art Ombudsstelle wäre wohl viel besser. Wir kommen also nicht weiter mit unserem Volksbegehren. Wir möchten gern in die zweite Phase eintreten. Die bedeutet, dass wir in 4 Monaten die Unterschriften von 7% der Berliner Wahlberechtigten sammeln müssen. Und das kann im Moment nicht passieren, weil der Innensenator uns blockiert. Der Oberbürgermeister Müller hat deutlich erklärt in der Öffentlichkeit, er will das Ganze nicht. Aber er will auch nicht, dass die offizielle Antwort an uns Nein lautet. Denn damit würde sich die SPD an die Seite von CDU, FDP und AfD stellen. Und das wollen sie denn auch nicht. Aber Ja sagen wollen sie auch nicht. Das ist das Dilemma. Und um diese Sache endlich weiter zu befördern, hat unsere Initiative am 18. Mai Klage beim Amtsgericht Berlin eingereicht. Unser Antrag in Kürze lautet, dass der Senat dazu verurteilt werden möge, 14 Tage, innerhalb von 14 Tagen seine Entscheidung bekannt zu geben. Wir werden sehen, das ist jetzt eine Woche her. Wir werden demnächst den ersten Geburtstag unserer Unterschriftenübergabe haben. Das war am 14. Juni. Und unsere Aktions-AG bereitet schon eine publikumswirksame, öffentlichkeitswirksame Aktion vor, unserem Anliegen noch mehr Nachdruck zu verleihen. Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Hoffmann. Und unser vierter Gast ist Ulla Hedemann. Sie ist Kinderkrankenpflegerin auf einer Intensivstation, engagiert sich zudem für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen gewerkschaftlich, hat auch eine Petition gestartet während der Corona-Krise. Und der Artikel Gesundheit als Ware, der in dem Grundrechte-Report aufgeführt ist, der beschreibt, glaube ich, ziemlich genau, was notwendig wäre, um ein besseres Gesundheitssystem zu schaffen. Und mehr und genaueres wollen wir von Ulla Hedemann hören.
Guten Tag. So, jetzt müsste man mich hören, glaube ich. Gut. Genau, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Auf der anderen Seite finde ich es traurig, dass ich hier sitzen muss, weil dass ich hier sitze, heißt, dass Grundrechte von Patienten, Patientinnen und Arbeitnehmerinnen gefährdet bzw. eingeschränkt werden. Genau, im Krankenhaus ist das ein sehr heikles Thema, wie ich finde, weil wir arbeiten ja sehr viel mit dem Patienten, mit Menschen, sehr eng zusammen. In jeder Behandlung sind wir an den Grenzen der Grundrechte, der Unversehrtheit. Wir machen invasive Maßnahmen bei den Patienten, um Leben zu retten, aber dabei schaden wir auch. Oder gibt es Situationen, in denen geschadet wird? Das Gesundheitssystem hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten fast sehr stark verändert. Die Regierung hat 2003 beschlossen, ein neues Abrechnungssystem im Krankenhaus einzuführen, was dazu geführt hat, dass mehr Wirtschaftlichkeit ins System kommen soll, was grundsätzlich nicht schlecht ist, weil auch wirtschaftlich zu handeln und zu denken auch ein Vorteil für die Patienten sein kann, dass nicht alles gemacht wird, nur weil wir es abrechnen können, sondern auch jeder überlegt, was ist denn notwendig für den Patienten. Aber im Endeffekt hat das System dazu geführt, dass es falsche Anreize setzt. Es setzt den Anreiz, Patienten schneller durchzuschleusen durch ein System, was nicht mehr auf Menschlichkeit ausgelegt ist, sondern nur noch auf Profite. Es geht nur noch darum, dass Krankenhäuser schwarze oder grüne Zahlen schreiben, dass wir mehr Geld in kürzerer Zeit verdienen. Patienten werden immer schneller durchgeschleust. Patienten werden zu OPs, ihnen werden OPs angeraten, Eingriffe, Untersuchungen, die eigentlich nicht notwendig wären, die aber gut abrechenbar sind. Es werden Bereiche des Krankenhauses outgesourced, sprich in Tochterfirmen verschoben, wo kein Mindestlohn oder wo jetzt nur noch der Mindestlohn gilt, aber nicht der Tarifvertrag des Krankenhauses, die schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Das führt zu einer Arbeitsverdichtung in dem Bereich, zu schlechteren Bedingungen. Die Leute gehen teilweise 42 Stunden die Woche hart arbeiten und müssen danach beim Amt aufstocken gehen, weil es nicht reicht zum Leben, um eine Familie zu ernähren. Es führt dazu, dass der Aufwand besonders auch im Pflegebereich massiv steigt. Wir haben immer mehr Patienten, die wir betreuen sollen. Jeder von uns hat mal im Grundsatz gelernt, wie wir einen Patienten versorgen wollen, eine Patientin. Dass da mehr dazu gehört als nur Technik, nur Geräte, Medikamente, es gehört auch Fürsorge dazu, aber genau die fällt hinten runter. Ich schaffe es nicht mehr, mich hinzusetzen. Ich bin Kinderkrankenschwester, ich habe viel mit Eltern zu tun, die ich anleite, die ich betreue, die ich begleite in schweren Situationen. Aber oft fehlt einem die Zeit im Alltag, sich mal 5 Minuten rauszunehmen, sich hinzusetzen, Eltern zu fragen, wie geht es ihnen? Wie fühlen sie sich? Was kann ich ihnen Gutes tun? Das sind die Dinge, die in der Ökonomisierung des Krankenhauses hinten runterfallen. Es geht nur noch um Technik, um schneller, um besser, um weiter. Für uns verdichtet sich der Arbeitsaufwand. Wir müssen länger bleiben. Wir sollen einspringen. Wir sollen längere Schichten arbeiten. Es gibt viele Bereiche, besonders auch im Kinderbereich, ist nicht lukrativ genug. Es werden abgebaut. Es werden Kliniken geschlossen, weil sie nicht lukrativ sind, weil sie nicht im ökonomischen System bestehen. Zum Beispiel, eine normale Geburt bringt vielleicht ein Drittel von dem, was ein Kaiserschnitt bringt. Dadurch sind die Zahlen in dem Bereich massiv hochgegangen. Das dauert eine halbe Stunde, ist planbar, ist gut abrechenbar. Eine Geburt kann bis zu 36 Stunden oder länger dauern. Nicht planbar, schlecht abrechenbar. Es werden Geburtskliniken geschlossen, weil sie nicht lukrativ sind. Es werden verschiedene spezielle Bereiche geschlossen oder andere eben hochgefahren. Es gibt mehr Herzkatheteruntersuchungen in Deutschland, weil gut abrechenbar. Verschiedene Hüft- und Gelenksersätze sind gut abrechenbar. Deswegen werden sie mehr empfohlen, obwohl man vielleicht bei vielen Patienten auch anders helfen könnte, Leiden mindern könnte. Letztes Jahr wurden Untergrenzen eingeführt. Also wir hatten seit mehreren Jahren, führen wir Arbeitskämpfe in den Krankenhäusern, eben um die Situation besser zu machen, für uns, aber auch für unsere Patientinnen. Daraufhin wurden letztes Jahr Untergrenzen eingeführt, in wenigen Bereichen und sehr unzureichend, was in vielen Krankenhäusern dazu geführt hat, gut, daraus machen wir dann Obergrenzen, also baue ich alles andere Personal ab. Genau. Diese Untergrenzen sind, wie gesagt, ein sehr minimalistischer Ansatz. Es ist ein erster Schritt, aber genau jetzt ist die Politik gefragt, wenn wir schon anfangen, Untergrenzen einzuführen, Pflegevergütungen aus dem DRG-System rauszulösen, weil es nicht finanzierbar ist oder weil sie jetzt merken, dass wir einen Personalmangel haben, dann müssten wir jetzt den zweiten Schritt gehen, ein patientenorientiertes System einzuführen. Die Politik ist da in der Verantwortung, sich etwas zu überlegen, was für alle Beteiligten gut ist, so dass wir eben nicht mehr die Grundrechte unserer Patientinnen gefährden und auch unsere Grundrechte nicht mehr gefährdet werden. Der Streik ist auch so ein gutes Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren in verschiedenen Kliniken Streiks im Pflege- oder im Krankenhausbereich geführt, wo immer wieder vom Arbeitgeber ins Feld geführt worden ist, aber ihr könnt doch die armen Patienten nicht so liegen lassen, ihr könnt sie doch nicht alleine lassen. Aber warum ist es meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie nicht gefährdet werden? Das ist die Aufgabe des Arbeitgebers, das ist die Aufgabe des Staates, sich darum zu kümmern, dass es ein System gibt, in dem keiner von uns gefährdet wird, wo jeder so behandelt wird, wie er es verdient hat, dass jeder die medizinische Betreuung und Versorgung bekommt, die er braucht, um gesund zu werden. Und nicht, dass nachts nur eine Pflegekraft für 20 Patienten da ist. Wenn zwei klingeln, hat eben einer Pech. Und ich finde, genau, deswegen ist es gut oder freue ich mich, heute hier da zu sein und hoffe, dass wir hier etwas verändern können oder dass sich in der Zukunft etwas verändert. Wie gesagt, die Politik hat den ersten Schritt gemacht und jetzt müssen weitere folgen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank Ihnen dreien für die Beiträge. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass Fragen gestellt werden können. Und zwar möchte ich darauf hinweisen, dass Herr Lewitt um 12.40 Uhr gehen muss. Also wenn es Fragen an Herrn Lewitt gibt, dann bitte möglichst diese zuerst stellen. Es gibt die Möglichkeit, sowohl online als auch hier im Raum Fragen zu stellen. Ich würde zunächst die Personen hier im Raum dran nehmen. Wenn sich welche melden. Und online gibt es zwei Möglichkeiten. Sie sehen einen öffentlichen Chat. In diesem Chat können Sie einfach Ihren Namen schreiben oder eine Meldung, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Meine Kollegin Britta Rabe wird Sie dann freischalten und Sie können die Frage stellen. Dann hören wir die auch alle. Oder Sie schreiben Ihre Frage direkt in den Chat. Das ist auch möglich. Dann lesen wir die hier nochmal vor. Genau, alle Fragen werden einmal wiederholt werden, damit auch sowohl Livestream als auch Videokonferenz, als auch die Menschen im Raum hören, was denn die Frage war. Gibt es Fragen direkt hier im Raum? Ja. Ich wiederhole es gleich.
Also eine Frage an die Verantwortlichen des Grundrechtereports. Herr Lewitt hat es ja auch angesprochen, die Demonstrationen der letzten Wochen waren ja Grundrechte-Demonstrationen. Da wurde das Grundgesetz hochgehalten. Die wache Zivilgesellschaft hat protestiert, so haben sie sich präsentiert. Freut man sich dann als Grundrechte-Report, wie prominent die Grundrechte sind und wie dass also hier jetzt nicht der Faschismus propagiert worden ist, sondern die Einhaltung des Grundgesetzes, also so werden die Verantwortlichen vielleicht sogar eingeladen, auch am Grundrechte-Report teilzunehmen, oder gibt es da sozusagen eine richtige und eine falsche Handhabung der Grundrechte, also so waren das jetzt kritikwürdige Grundrechte-Demonstrationen aus Ihrer Sicht?
Ich wiederhole die Frage nochmal in Kürze, und zwar ist die Frage, es gab ja sehr große Demonstrationen jetzt im Zusammenhang mit Corona, wo sich die Demonstrierenden auch sehr stark auf die Grundrechte berufen haben, und die Frage an uns als Herausgeberinnen ist, ob wir uns denn freuen, wenn quasi die sich selbst so nennende wache Zivilgesellschaft sich auf Grundrechte beruft in diesem Moment und ob wir die eventuell sogar einladen oder nicht. Das ist jetzt ein Thema, das haben wir nicht im Herausgeberinnenkreis abgesprochen, deswegen würde ich einfach aus meiner Sicht antworten. Also grundsätzlich ist es schon zu begrüßen, wenn quasi die Einhaltung der Grundrechte eingefordert wird, natürlich, ne? Also wir haben zum Beispiel zu Beginn von den Corona-Maßnahmen gesehen, dass es ganz pauschale Versammlungsverbote zum Beispiel gab. Auch da sind relativ schnell Menschen eben haben kleine Demonstrationen angemeldet und haben versucht, eben diese pauschalen Versammlungsverbote zu kippen. Und das ist auch relativ schnell passiert. Also nach 4 Wochen hat selbst das Bundesverfassungsgericht dann, das am Anfang auch noch zögerlich war, aber hat das dann gesagt, naja, so pauschal alles verbieten könnt ihr schon nicht, sondern ihr müsst Auflagen machen, die Corona-konform sind. Aber ich finde, was man sich sehr genau anschauen muss, es gab schon sehr schnell kleine Demonstrationen, unter anderem zum Beispiel die Forderung der Auflösung der Lage in Moria sehr, sehr transparent oder sehr stark gemacht haben. Das waren oft Leute, die irgendwie Kreide malen gegangen sind, zu 5, zu 10, die das draußen gemacht haben, die das in kleinen Gruppen und mit Masken gemacht haben. Und die sind sehr, sehr schnell geräumt worden. Also es gab sogar Szenen, wo die Polizei den Leuten T-Shirts ausgezogen hat und gesagt hat, Meinungsäußerung ist aktuell nicht erlaubt. So, also solche Sachen muss man wirklich sehr, sehr stark kritisieren. Und dann ein paar Wochen später, als auch die ersten Lockerungen verkündet waren, sind diese großen Demonstrationen losgegangen der sogenannten Corona-Rebellen, auf die sie sich ja auch gerade bezogen haben. Und da sind dann zehntausende Leute zum Teil in Stuttgart zusammengekommen, die sich also sehr, sehr nah zusammengefunden haben, die das auch abgelehnt haben, zum Teil Masken zu tragen, und die gesagt haben, wir fordern jetzt hier unsere Grundrechte ein. Aber die Grundrechte, die sind ja so ein bisschen ein Gesamtpaket. Also man kann eben nicht nur auf die eigene persönliche Freiheit schauen und die eigene persönliche Freiheit einfordern, also das waren ja letztens die Schwerpunkte, die da propagiert wurden, sondern Grundrechte bedeuten eben auch, dass ich die Grundrechte meiner Mitmenschen respektiere. Und gerade in dieser Pandemie, die sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark verbreitet hat und eben sehr, der Verbreitungsgrad einfach sehr hoch war und man ja vor allem nicht wusste, wann man es hat, weil es eben auch diese asymptomatischen Krankheitsbilder gab. Das Schwierige oder das Schlimme daran ist ja, man kann ja gerade eine Gefahr für andere Menschen sein. Und das eben mit einzubeziehen und zu sagen, so, ich achte nicht nur auf meine persönliche Freiheit, sondern ich achte eben auch darauf, dass ich gerade, so schlimm sich das anfühlen mag, eine Gefahr für andere Menschen, für deren Leben, für deren Gesundheit sein kann, das gehört für mich auch dazu. Und das ist eine Frage von Solidarität und von Mitmenschlichkeit. Und das hat auch was mit Grundrechten zu tun. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es absolut notwendig ist, diese ganzen Verordnungen und so weiter in Frage zu stellen, dass es auch notwendig ist, jetzt im Nachhinein zu schauen, was davon war denn sinnvoll, was war vielleicht nicht so sinnvoll, was ist irgendwie über das sinnvolle Maß hinausgegangen, was hätte vielleicht noch anders machen können, wen haben wir vielleicht auch vergessen in diesen Maßnahmen oder wem haben wir überbordendes Leid zugefügt dadurch. Das alles sind Fragen, die gestellt werden müssen, die beantwortet werden müssen und die auch diskutiert werden müssen. Aber das muss solidarisch geschehen, das muss in Achtsamkeit geschehen miteinander und vor allem auch in Anerkennung der wissenschaftlichen Tatsachen. Gibt es eine weitere Frage hier aus dem Publikum vor Ort? Das sieht aktuell nicht so aus, das heißt, wir schauen, ob es Fragen aus der Online-Konferenz gibt.
Wie bewerten Sie die Lage der Grundrechte im langjährigen Vergleich? Hat sie sich seit der Jahrtausendwende eher verbessert oder eher verschlechtert?
Eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich wiederhole sie. Die Frage ist, wie bewerten wir als Autorinnen-Team die Lage der Grundrechte im Vergleich der letzten Jahre oder im Trend? Und hat sich die Lage der Grundrechte in den letzten Jahren eher verschlimmert oder verbessert? Genau, ich bin eine Person, die noch nicht besonders alt ist. Das heißt, ich kann nicht auf ganz lange Erfahrung zurückblicken. Deswegen ist das eine Frage, die immer sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Aber was wir auf jeden Fall sehen in den letzten Jahren, ist ein starker Trend zu mehr Überwachung in allen Bereichen des Lebens, zu ausgeweiteten Befugnissen für Sicherheitsbehörden, sei es Polizei, sei es Verfassungsschutz, die natürlich sehr stark Grundrechte einschränken. Was wir auch beobachten, ist, dass institutioneller Rassismus mehr wird. Also das sehen wir zum Beispiel im Umgang mit Geflüchteten, das sehen wir aber auch in der langsamen Reaktion und in der Abwehr oder sag mal, ja, Rechtsextremismus, Antisemitismus und auch den rechten Terror, den wir erleben, schnell zu bearbeiten und auch anders zu bearbeiten als rein repressiv, also rein mit weiterer Stärkung von Sicherheitsbehörden, die teils eben auch ihren Anteil haben an bestimmten Problemen, die wir haben. Genau, und eine zweite großer Bereich, den versuchen wir auch sehr stark zu machen heute hier auf dem Podium, sind eben die sozialen Rechte, wo es eben auch Verschärfungen gibt in den letzten Jahren, die schon viel auch mit Wirtschaftspolitik zu tun haben. Also, dass zum Beispiel Gesundheit mittlerweile eher als Ware gehandhabt wird, als Grundbedürfnis des Menschen oder eben auch das Wohnen, das ja in Deutschland kein Grundrecht an sich ist, sondern eher, sag mal, über Umwege verwirklicht werden muss, verfassungsmäßig. Und da muss auf jeden Fall einiges passieren. Also wir wissen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf und das wirkt sich natürlich auch auf Grundrechte aus, das wirkt sich auf die persönliche freie Entfaltung aus, das wirkt sich auf menschenwürdige Behandlung von Menschen aus und vielleicht weise ich auch noch darauf hin, dass wir schon viele negative Fälle immer in unserem Grundrechtereport behandeln, dass wir eben aber auch immer wieder kleine Teilerfolge behandeln können, also auch positive Beispiele aufnehmen, sei es in dem vor Gericht Verbesserungen erstritten wurden oder sei es, wo zum kreative Bewegungen auch Grundrechtseinschränkungen etwas entgegensetzen, wie eben zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und dieses Jahr ein Positivbeispiel ist zum Beispiel, dass ein Großteil der Sanktionen von Hartz IV eben gefallen sind, dass aktuell nur noch 30% sanktioniert werden darf, aber Sie werden es vielleicht denken, als Grundrechte-Reports Redaktion und auch der Autor, die haben gesagt, dass es eigentlich nicht nachvollziehbar ist, dass ein Lebensminimum oder ein Minimum nochmal gekürzt werden und sanktioniert werden kann. Genau, also Grundrechte oder die Ausübung der Grundrechte hat auch immer was mit einer wachen Zivilgesellschaft zu tun oder mit Einfordern von Beteiligung von Grundrechten und mit sozialen Bewegungen. Und genau, es ist nicht einfach zu beantworten, wie der Trend ist, aber in manchen Bereichen sehen wir schon einen sehr klaren Trend. So viel zu der Frage.
Es gibt gleich eine Frage von der Berliner Zeitung, sie ist aber vom
Typen. Moment, ich muss mich erst wieder lautschalten. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum.
Ja, Frage an Frau Hoffmann. Frau Winkler hat ja gerade die interessante Formulierung geprägt, also dass der Mensch auch eine Gefahr für andere sein kann und dass das natürlich bei Ihrem Thema vielleicht auch ganz gut passt. Ne? Also so, wir haben ja den Artikel 15 im Grundrechte-Teil des Grundgesetzes, aber da geht es ja gerade nicht um Verwirklichung von Grundrechten, sondern um die Einschränkung von Grundrechten. Also die Grundrechte der in dem Fall jetzt der Wohnungskonzerne können eingeschränkt werden durch Vergesellschaftung. Also wir sind praktisch hier in der Gegen-Grundrechte-Bewegung und Sie haben ja als Beispiel oder als Kontrast die DDR-Verfassung genannt, wo das Grundrecht auf Wohnen ein eigenständiges Grundrecht ist. Würden Sie sagen, die DDR-Verfassung war insofern besser als das Grundgesetz?
Ich muss die Frage mal wiederholen, ja. Okay, ich versuche die Frage zu wiederholen. Sie war leider etwas lang. mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme. Genau, also die Frage ist, ja, jetzt letztendlich in Bezug auf das Grundrecht auf Wohnen, das es eben in Deutschland nicht gibt, ob denn beispielsweise die DDR-Verfassung besser war als das Grundgesetz, weil dort eben das Grundrecht auf Wohnen drin stand.
Also wenn man irgendwo zur Miete wohnt, ist diese Frage, glaube ich, sehr einfach zu beantworten. Wenn man jetzt Geschäftsführer eines großen Immobilienkonzerns ist, ist man, glaube ich, nicht so sehr auf das Wohnen als Grundrecht angewiesen, weil da hat man sich vielleicht schon irgendwo Wohneigentum gekauft. Aber wir haben hier in Berlin 85% der Bevölkerung, die zur Miete wohnen. Und für die ist das schon eine sehr entscheidende Frage. Und von daher denke ich, dass Gesundheit und Wohnen mit Verfassungsrang schon wirklich sehr, sehr wünschenswert wären. Oder wollten Sie jetzt unbedingt von mir hören, dass ich etwas in der DDR besser finden würde, als wir das jetzt haben? Ich glaube, das ist jetzt wäre irgendwo Haarspalterei.
Dann habe ich jetzt eine Frage aus dem virtuellen Raum, nämlich von der Berliner Zeitung. Tanja Brandes fragt, ob es Erkenntnisse gibt über die Einschätzung der Grundrechte in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Auch wieder eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Also das ist ein Thema, das wir nicht behandeln in dem Sinne. Ja. Ah, okay, die Frage nochmal wiederholen. Genau. Guten Tag. Gibt es Erkenntnisse über die Einschätzung der Grundrechte in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Also als Grundrechtsreportredaktion ist es eine Frage, die wir nicht in dem Sinne behandeln. Deswegen fällt mir das schwer, da eine Antwort drauf zu geben. Was wir schon versuchen, ist auch europäische Gesetzgebung mit einzubeziehen. Ja, also da müsste man jetzt wirklich in jedes Detail reingehen, sage ich mal, oder in jedes Grundrecht, um das gut zu beantworten. Das kann ich leider hier nicht gut machen.
Eine Frage an Frau Hedemann. Sie hatten ja gesagt, man bräuchte ein anderes Anreizsystem. Also im Moment seien die Anreize falsch gesetzt. Wie würde denn ein gutes Anreizsystem System aussehen. Also die Leute möglichst lange in den Kliniken zu behalten, ist ja jetzt auch nicht besser. Also so, und jetzt zu sagen, der Patient bekommt alles, was er will, könnte möglicherweise auch nicht ideal sein. Also oder die Ärzte dürfen tun und lassen, was sie wollen. Also wie sieht Ihr Anreizsystem aus?
Ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage ist an Frau Hedemann gerichtet. Da sie gesagt hatte, es bräuchte ein anderes Anreizsystem, um im Gesundheitsbereich besser arbeiten zu können, ob sie denn Vorschläge hat, welches Anreizsystem besser geeignet wäre.
Also es geht darum, dass es nicht mehr ökonomischen Anreiz hat. Also im Moment ist der Anreiz einfach nur da, so viel Geld oder kostendeckend zu arbeiten wie möglich. Es geht darum, wir brauchen ein System, was patientenorientiert ist. Die Behandlungen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir machen. Jede ärztliche Therapie oder auch viele Pflegemaßnahmen sind wissenschaftlich fundiert. Und genau auf diesen Maßnahmen, auf dieser Basis kann man ein System entwerfen, was eine Patientenorientiertheit hat, was natürlich auch wirtschaftlich sein muss. Wie Sie schon gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir Millionen von Euro ausgeben für unsinnige Behandlungen oder eben nur weil der Arzt oder der Patient das wollen. Es muss eine wissenschaftliche Grundlage haben und wir haben diese wissenschaftlichen Grundlagen bei den Therapien, die wir durchführen oder bei den Behandlungen. Und darauf kann oder muss ein System entworfen werden, welches das, was wir im Krankenhaus machen, die Behandlungen, die wir dem Patienten zugutekommen lassen, auch so entsprechend vergütet werden, dass wir kostendeckend arbeiten können.
Für den Moment gibt es zumindest im Raum hier keine Fragen, aber da wird nochmal getippt in der Online-Videokonferenz. Mal schauen. Frau Brandes, Sie können sich auch zuschalten und fragen, wenn Sie möchten. Die Frage ist jetzt angekommen. Im Report spielt die Frage der Entgeltgleichheit eine Rolle. Wie bewerten Sie die Lage der Grundrechte zwischen Männern und Frauen im Vergleich zu früheren Jahren? Nur schwierige Fragen heute. Genau, also formal sind Frauen und Männer ja schon lange gleichgestellt. Reell sehen wir natürlich seit Jahren und auch aktuell noch, dass sei es in der Entgeltgleichheit ist das eine Thema, das wir aufgenommen haben, aber auch sind sie eben nicht gleichgestellt. Frauen verdienen deutlich weniger Geld und vielleicht wird auch ich jetzt die Corona-Krise nochmal bemühen, wo auch deutlich wird, dass Frauen einen Großteil der Arbeiten machen, die aktuell als so stark systemrelevant benannt werden. Sei es in Krankenhäusern, sei es Reinigungskräfte, sei es Menschen, die in Supermärkten verkaufen. Das sind zum Großteil Frauen und gleichzeitig ist die Problematik der Kinderbetreuung eben eine, die auch gerade sehr stark an den Frauen hängen bleibt. Also Beruf, Familie, Sorgen, Pflegen, das sind Tätigkeiten, die immer noch sehr stark von Frauen wahrgenommen werden, die aber im Vergleich schlechter entlohnt werden und die auch weniger gesellschaftliche Anerkennung verdienen. Und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich sexualisierte Gewalt, die auch eine große Rolle immer noch spielt und oft deutlich unterrepräsentiert ist und die auch jetzt während Corona zumindest mehr Aufmerksamkeit erfährt, weil ja eben auch deutlich geworden ist, dass wenn Familie, Kinder, Frauen viel zu Hause sind, dass es eben auch zu mehr häuslicher und sexualisierter Gewalt kommt. Genau, das sind Themen, die sind gesellschaftlich absolut relevant. Das sind Themen, die was auch mit körperlicher Unversehrtheit, mit Menschenwürde zu tun haben, mit Gleichheit, Gleichstellung von Personen, wo auf jeden Fall noch viel zu erreichen oder zu erkämpfen ist vielleicht auch. Genau, und vielleicht auch noch der Hinweis darauf, dass wir aktuell eine Bundestagszusammensetzung haben, die mit so wenig Frauen ausgestattet ist wie schon lange nicht mehr. Also wenn man da hinschaut, muss man auch sagen, dass wir vielleicht eher Schritte zurück machen als nach vorne aktuell. Ja, da geht noch ein bisschen was nach oben, würde ich sagen. Genau. Und ich fände es auch wichtig, also vielleicht der Appell hier auch nochmal, ich fände es wichtig, das, was wir jetzt eben lernen während der Corona-Krise und das, was wir eigentlich schon wissen, aber was so viel deutlicher wird, dass da auch Konsequenzen draus gezogen werden. Also einerseits, indem eben die Berufe aufgewertet werden, die so eine absolut wichtige gesellschaftliche Relevanz haben, dass die Menschen ordentlich bezahlt werden und dass aber auch Systeme geschaffen werden, die eben dazu führen, dass Frauen nicht im Alter die höchste Altersarmut haben im Gegensatz zu Männern, weil sie das ganze Leben lang zwar viel gearbeitet haben und auch viel Arbeit gemacht haben, die nicht bezahlt wurde, aber eben immer schlecht bezahlt wurden oder irgendwie Teilzeitarbeiten gemacht haben. Und da muss sich dringend was dran ändern. Und da haben wir auch noch eine Frage aus dem Publikum. Genau,
Entschuldigung, dass ich nicht alles in der Reihenfolge gemacht habe. Grundrechte kann man ja nun in Deutschland einklagen und also so vieles im Grundrechtsreport ist ja auch eine Schilderung von Verfassungsstreitigkeiten mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ja jetzt auch eine ausgesprochene Klageorganisation Mitglied geworden. Andere Organisationen sind eher aktionistisch geprägt, ne? Also so keine kriegt, glaube ich, irgendwie mehr als 100 Leute bei einer Demo auf die Straße. Aber würden Sie sagen, also dass Grundrechte in Deutschland eher auf dem Klageweg eingeklagt werden können, weil wir einfach so sind? Oder ist das etwas, was ja auch aktionistisch, aktivistisch durch Demonstrationen erkämpft werden muss?
Wiederholen Sie auch die Frage? Nee, die Frage war, meinen Worten, ob Grundrechte in... Oh, Entschuldigung. Nochmal, die Frage wurde gerade gestellt, ob Grundrechte in Deutschland eher auf dem Klageweg erstritten werden oder aktionistisch in Demonstrationen. Ist, glaube ich, die Antwort relativ eindeutig. Es ist natürlich beides. Also ich meine, wir reden hier über Grundrechte. Ja, wir haben verschiedene Wege der Debatte, wir haben verschiedene Wege des Streites. Wir haben, Gott sei Dank, verschiedene Möglichkeiten, um Grundrechte zu erstreiten. Nicht wahr? Aber ich würde grundsätzlich sagen, es gibt Grundrechte, aber es gibt so etwas wie Bürgerpflicht. Ja, ich habe mal irgendwann in der Schule gelernt, dass so eine Demokratie nicht funktioniert, weil man seinen Bürgerpflichten nicht nachkommt. Und dazu gehört es, aktiv sein, da wo man es kann. Das sind für viele, viele Menschen Demonstrationen. Es sind für Menschen, die die Möglichkeit haben und die diesen Schritt gehen, natürlich auch das Erstreiten, das rechtliche Erstreiten von Grundrechten. Also es geht Hand in Hand. Ich würde das eine nicht gegen das andere stellen. Ich würde auch nicht sagen, der eine Weg ist besser als der andere. All diese Wege sind essentiell. Ich meine, machen wir uns mal ehrlich. Ja, auf dem Papier spiele ich Klavier. Genau, ich bin Pianist. Ja, das ist mein Job. Ja, das ist nicht... Und ich meine, ich darf mir seit Jahren anhören, ich meine, ich habe mir von ein paar verqueren Politikern oder irgendwelchen Leuten, ja, was hast du hier schon zu sagen? Wenn mir fliegt das links rein und rechts raus. Aber wenn man so anfängt zu sagen, ja, die einen haben mehr Recht dazu oder mehr Grund dazu, für Grundrechte zu streiten als andere, dann kommen wir nicht weit. Wir haben Bürgerpflichten. Und wenn dir irgendwas an dieser Gesellschaft liegt, hast du Pflichten. Und du hast die Pflicht, die Möglichkeiten deines Engagements auszunutzen, so stark es nur irgend, dir nur irgend möglich ist. Und insofern gibt es die zwei von Ihnen genannten Wege und es gibt noch unzählige andere. Und je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser.
Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist fast ein schönes Schlusswort gewesen. Ich habe das Gefühl, es gibt keine weiteren Fragen. Dann würden wir hier Schluss machen. Vielen, vielen Dank für alle, die sich eingeschaltet haben, auch für diejenigen, die hier vor Ort gekommen sind. Vielen Dank an unsere drei Gäste. Und schön, dass Sie mehr machen als Klavierspielen.